palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ja, hallihallo, meine lieben Freunde des italienischen Fußballs und der Serie A. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, aber wir wollen euch trotzdem weiterhin wöchentlich auf den neuesten Stand bringen, euch erzählen, was wir so über das Ganze denken, was da so abläuft in der Serie A und vielleicht auch in der Serie B. Und heute sind wir mal wieder zu dritt und das freut mich ganz besonders. Zum einen grüße ich Marius in Hamburg.
Ciao a tutti, das vernachlässigst du irgendwie, deswegen sage ich das jetzt einfach mal.
Ja, ich wollte ja nicht so eine Begrüßungsredundanz reinbringen zuletzt, da muss ich ein bisschen variieren. Und dann haben wir jetzt mal, ich glaube, das ist Premiere, abgesehen von den Profifußballern, die wir schon mal gehört haben, das allererste Mal ein Gast aus dem schönen Italien, Jörg Seiselberg, der für die ARD und den BR dort vor Ort ist und auch ja großer Calcio-Liebhaber ist. Jörg, ciao, und vielleicht nimmst du unsere ZuhörerInnen selber mal kurz auf deinen beruflichen Werdegang oder dein Leben mit und verrätst uns, was dich nach Italien getrieben hat und warum du heute hier bist.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein in eurem tollen Podcast. Ja, in der Tat, ich sitze in Rom, bin hier Korrespondent der ARD. Und viele denken immer, wenn ich so mich für den italienischen Fußball interessiere und vom italienischen Fußball schwärme und für die italienische Nationalmannschaft bin, dass es daran liegt, dass ich ja in Italien arbeite, mich für Italien interessiere, aber es ist eigentlich eher umgekehrt. Ich habe mich für den italienischen Fußball interessiert und bin darüber dann zu Italien gekommen, habe dann wieder Italienistik studiert und beim NDR gearbeitet in Bonn und Berlin und bin dann Korrespondent in Rom geworden und gönne mir nebenbei halt mich auch immer um die Serie A zu kümmern. Und wie gesagt, es kommt eigentlich von der Liebe zum Calcio. Das ist wirklich so tief in den 80er Jahren entstanden. Und da gibt es wirklich so eine kleine Anekdote. Als ich das erste Mal auf der Pressetribüne war im Ferraris in Genua, Sampdoria gegen Inter damals gesehen habe, für den NDR darüber berichtet habe, weil Briegel dabei bei Sampdoria Genua gespielt hat. Und da gab's einen, da werden sich nur noch wirklich die absoluten älteren Nerds erinnern, Moreno Manini, der war dort rechter Außenverteidiger, da auch so eine Figur wie Briegel, und ich kann die Szene noch erinnern, wie er da wirklich an der rechten Außenfahne war und jeder deutsche Verteidiger damals den Ball einfach nur weggeknallt hätte, an den es ausgeschickt hätte. Und er hat wirklich links und rechts und geguckt, wo finden die Anspielpartner, und dann den Ball hinten aus der Situation rausgespielt. Und das fand ich sowas von, ah, oh, das ist meine Art von Fußball, das finde ich geil. Das war so mein Erweckungserlebnis, was den Calcio anbelangt. Und ja, seitdem bin ich dem Calcio treu geblieben und Italien dann auch irgendwann treu geworden.
Wunderbar.
Wow, ja, da schlägt gleich das Herz ein bisschen höher. Ich meine, auch wenn du sagst, das Ferraris, das ist, ich glaube, das habe ich auch das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich das Erlebnis da in dem Stadion auch nicht missen will. Und da möchte ich auch unbedingt mal wieder hin nach Genua, wenn dann alles wieder etwas offener zugeht und dann auch wieder Fans in den Stadien sind. Ich habe gesehen, du hast aber in Bologna studiert, falls ich mich nicht vertan habe. Ist das richtig?
Absolut, richtig. Das ist richtig, genau. Das war auch so, da wurde mir damals nennt sich das auf Deutsch, eine Borsa di Studio, eine
ein Stipendium
angeboten. Und da hatte ich die Auswahl, weil ich fand Rom ganz schön, Florenz auch, und Bologna fand ich eigentlich so die attraktivste Stadt, weil ja einfach schön und nicht so viele Touristen. Aber es gab damals ein großes Problem, dass der FC Bologna in der Serie B spielt. Und ich dachte, ich tue mir kein Jahr Italien an als Student und sehe Serie B, da will ich schon Serie A gucken. Deswegen habe ich der Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung damals gesagt, Leute, ich bin mir noch nicht so sicher, so im Mai kann ich euch sagen, welche der drei Städte ich nehme, und Bologna ist aufgestiegen in die erste Liga und es ist der Studienort Bologna geworden.
Wunderbar.
Sehr gut. Hast du dann auch einen Lieblingsverein?
Ja, ich bin wirklich so ein Fan Wandergeselle. Ich bin immer, hab in jeder, oder so ein Matrose, der irgendwie in jeder Stadt irgendwie eine Geliebte hat, habe ich in jeder Stadt irgendwie beim, wo ich lebe und arbeite, so mein Lieblingsverein. Ich war jahrelang Dauerkarteninhaber beim FC St. Pauli, damals in Zeiten, wo wir irgendwie noch mit 2.000-3.000 Leuten da auf der Millantor gestanden haben. Mein erstes Spiel war nach Regionalliga Nord ein 3:0 Erfolg des FC St. Pauli gegen den MTV Gifhorn, das erste Auswärtsspiel 0:1 Niederlage in Wolfenbüttel. Also das waren noch andere Zeiten in Berlin. Großer Fan von TB, wo ich auch mal mitgeholfen habe, die am Leben zu halten, als die ja irgendwie nach der Göppeliner Gruppe-Geschichte drohten abzuschmieren. Dann, Bologna bleibt immer ein Herzensverein, aber hier in Rom bin ich jemand, der häufig ins Stadion ging, weil es jetzt im Moment ja nicht mehr möglich ist. Und wenn, dann gucke ich mir hier den AS Rom an. Alte Verbundenheit, Rudi Völler hatte ich beruflich mal mit zu tun und auch ein Verein, der mir von der Geschichte her oder Fanklientel deutlich näher liegt als Lazio.
Verständlich, verständlich. Da hast du bestimmt auch einige ZuhörerInnen, die da wurde da schon Sympathiepunkte jetzt aufgesammelt hast. Oh, außer bei Sascha Staat, aber auf den können wir keine Rücksicht nehmen. Aber vielleicht sprechen wir mit dem auch mal wieder. Wobei Lazio tatsächlich, das ist auch eine Sache, wenn wir mal beim Spieltag einsteigen wollen, sich verabschiedet hat, so vorerst, muss man sagen, tatsächlich aus dem Champions-League-Rennen. Marius, 0:2, du hast geschrieben, Vlahovic beendet alles, ist auch wieder Doppelpack unfassbar, spielt er nächstes Jahr noch bei Florenz und was macht Lazio aus deiner Sicht?
Wenn ein Verein im Sommer genug Geld hat, um Florenz Ablöseforderungen zu bezahlen, dann wird Vlahovic, glaube ich, nicht mehr darüber hinaus dort spielen. Ist halt die Frage, ob das jemand kann, der nicht in England am Start ist. Das ist dann bezweiflungswürdig, würde ich mal sagen, weil ich glaube, die Fiorentina ruft da dann doch eine höhere zweistellige Millionensumme auf, wenn ein italienischer Verein anklopft.
Was haben Sie jetzt zuletzt gesagt? Wurde da eine Zahl genannt?
Habe ich so genau gar nicht verfolgt. Aber es schwirrt ja schon seit längerem sowas irgendwas zwischen 30 und 60 Millionen rum und das kann sich eigentlich schon kein italienischer Verein leisten.
Ja, ich meine, bei der Saison, die er jetzt dann noch spielt mit seinen 21 Jahren, ja, der bringt alles mit.
Ja.
Und ich glaube, würde auch nach England passen, ne? Aber ich sehe ihn hoffentlich gerne nächstes Jahr auch noch in Italien
rumlaufen. Also ich weiß nicht, wenn Florenz jetzt nochmal größer angreift, also das mit Gattuso intensiviert sich ja so ein bisschen. Ja, dann vielleicht kann er ja dann auch nochmal eine Saison von dem Projekt überzeugt werden. Ich meine, bei Milenkovic sagt man ja auch schon seit Jahren, der geht dann dort und dorthin und ist halt immer auch noch nicht passiert, ne? Bei Lazio, weil ich geschrieben habe, alles beendet, ja, wieder das Nachholspiel gegen Torino nicht mit einberechnet.
Ah, stimmt, das vergesse ich auch ständig.
dann hätten sie, wenn sie das gewinnen, noch aber auch 3 Rückstand auf Napoli. Und ich weiß gerade nicht, wie der direkte Vergleich ausgegangen ist, aber also die Chancen stehen, glaube ich, trotzdem nicht mehr so sehr zugunsten Lazios, wo da jetzt die Plätze 2 bis 4 alle gewonnen haben am Wochenende.
Jörg, du hast gesagt, du hast so viel gesehen. Hast du dir auch sozusagen den Rivalen Lazio gegönnt?
Ja, absolut, absolut. Ja. Ich habe irgendwie in Würdigung der Sendung mich brav vorbereitet und relativ viel gesehen am Wochenende und Fiorentina gegen Lazio mir auch angeschaut und von Vlahovic bin ich auch hin und weg und hoffe wirklich, wirklich, dass der Serie A erhalten bleibt, weil ist einfach ein toller Typ, Mensch, der ist wahnsinnig jung und bringt vieles mit, ist spielstark, hat ein gutes Gefühl dafür, wie er sich auf dem Platz bewegt, bringt körperlich was mit, ist auch kopfballstark, wie man beim zweiten Treffer gesehen hat. Und dann ist er so ein Typ, ja, auch spielender Mittelstürmer, was mir sehr gefällt, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, Persönlichkeit schon für sein Alter, das ist wirklich ein tolles Paket. Ich glaube auch, wenn das, was Marius gesagt hat, irgendwie zwischen 30 und 16 Millionen, das ist natürlich eine Hausnummer, aber ich glaube auch jeder, der ihn jetzt in dieser Phase seiner Karriere verpflichtet, der macht ein richtig gutes Geschäft mit ihm.
Voll, ja, auf jeden Fall.
Ich meine mich dunkel zu erinnern und wenn man jetzt die letzten Wochen, jetzt werden wir doch ein bisschen wieder ausführlicher, was das Tagesaktuelle angeht, aber wenn wir mit Jörg schon jemanden da haben, der so gerne über Fußball redet, dann machen wir das doch auch, weil da haben wir doch auch Spaß dran. Wenn man jetzt die letzten Wochen sich Florenz anguckt, ich glaube vor der Saison, ich muss mir nochmal diese Tabellentipp angucken, aber ich habe mich ja auch ganz weit aus dem Fenster gelehnt und habe gedacht, dass die Fiorentina wieder eine Rolle spielt. Und wenn man sie jetzt so langsam sieht, passt auf den Positionen, sie spielen gut miteinander, wäre das, Jörg, was, wo du dir vorstellen könntest, dass die Fiorentina nächste Saison schon wieder so einen kleinen Durchbruch starten könnte?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie oben an die Europa League mit ranschnuppern. Ich finde auch so, was sie an Besetzung mitbringen. Personell ist das schon auch etwas, was für die Tabellenregion geeignet ist und reichen könnte. Also es ist nichts eigentlich, keine Mannschaft, mit der man gegen den Abstieg spielen muss. Also eigentlich wird sicherlich davon abhängen, ob sie den Vlahovic halten können, ob Ribéry, der finde ich auch eine starke Partie gemacht hat, am Wochenende gegen Lazio, ob er noch eine Saison auf dem Niveau spielen kann, ist sicherlich eine Frage, aber also ich würde mich freuen, also finde ich ein sympathischer Verein, sympathische Mannschaft, wenn es denen gelingen könnte, da oben um mitzuspielen. Bis Wochenende muss man natürlich auch sagen, Vlahovic stark, Ribéry vorne, tolle Partie gemacht, aber es hatte natürlich schon so ein bisschen was, wir parken den Mannschaftsbus irgendwie vorm eigenen Tor und lassen Lazio mal machen, die, finde ich, so nach den vielen guten Spielen, die sie gemacht haben, in den vergangenen Wochen, jetzt gerade so ein Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, finde ich, nicht das ganze Potenzial abgerufen haben, was sie eigentlich drauf haben.
Ja, das fand ich auch. Und ich habe mal zwischendurch mich wieder dabei erwischt, diesen, ja, vielleicht auch natürlich, ja, redundanten Gedanken der Kadertiefe mir im Kopf anzusetzen, weil dann doch jetzt noch, wird wieder enger getaktet. Lazio hat mehr Spiele, haben da auch in vielen Spielen sehr viel Aufwand betrieben. Vielleicht, versaut ihnen dann das doch jetzt nochmal. Nicht nur sozusagen die Vorrunde, wie Inzaghi auch gesagt hatte, wo man die Doppelbelastung hatte, sondern auch jetzt schon die Länge der Saison und die engere Taktung der Spiele, eine bessere Platzierung. Ganz anders sieht's bei Napoli aus. Also die haben sich einmal kurz geschüttelt, nachdem sie Punkte gelassen haben und haben echt auch wieder, klar gegen Spezia, aber das war wieder ein Spiel, in dem sie aufgezeigt haben, wenn Spielfreude in Azurblau herrscht, dann kann man da gut mit anschauen und Marius wird sich wieder sehr über Osimhen gefreut haben, nehme ich mal an.
Das ist wahr.
Der mit einem Doppelpack wieder. Schöne Tore tatsächlich auch gefallen. 4-1 gewinnen sie bei Spezia und ja, setzen sich fest. Platz 4 und durch die Niederlage Juve ist jetzt sogar ein Punkt vor Juve. Ich muss die Frage jede Woche stellen, aber jetzt stelle ich sie einfach mal nicht Marius, sondern mal Jörg. Würdest du sagen, dass Gattuso gut daran tun würde, auch in Zukunft bei Napoli zu bleiben, oder sollte er sich woanders versuchen, noch mehr Trainerspuren zu verdienen und vielleicht nicht mehr mit De Laurentiis zusammenzuarbeiten, egal ob Champions League erreicht wird oder nicht?
Also wenn er nicht mehr mit De Laurentiis zusammenarbeiten will, mit ADL, kann ich das voll und ganz verstehen. Also es ist wirklich ein sehr, 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 sehr anstrengender Präsident und Gattuso ist als Person, als Trainer der, den wir auch vom Spielfeld kennen, sehr geradeaus, sehr klar und da gerätst du natürlich mit so einem aneinander und er ist auch keiner, der Kompromisse macht. Also ich glaube, für die interne Chemie wäre das, also könnte ich nachvollziehen, wenn er sagt, ich gucke jetzt mich nach anderen Ufern um. Ob jetzt Florenz unbedingt einen Sprung nach vorne ist, weiß ich nicht, aber ich traue ihm auch zu, dass er jemand ist, der wirklich auch Mannschaften formen kann, stärker machen kann, als sie bislang sind. Also das denke ich, ist ein Job, den er kann. Ich fand das auch jetzt am Wochenende wieder beeindruckend. Also ist ja das Tolle oder eine der wenigen schönen, positiven Sachen in dieser Situation, wo die Stadien leer sind. Du hörst halt alle. Du hörst halt auch Gattuso. Und das ist echt unglaublich. Von der ersten bis zur letzten Minute arbeitet er an der Außenlinie, dirigiert lautstark seine Truppe. Also es ist schon richtig klasse. Und ja, auch das, Trainer und Mannschaft einzustellen, die dann wirklich jetzt auch in der entscheidenden Saisonphase da ist, Leichtigkeit auch dieses Spiel gegen Spezia gewinnt, ist nur Spezia in Anführungsstrichen, aber haben ja auch schon andere Mannschaften diese Saison Probleme gehabt mit Spezia und das war ein toller Auftritt. Also das haben sie haben sie klasse, klasse gemacht, und Osimhen zu sehen, das ist schon wow, also wirklich ein tolles Spiel gemacht, super Typ, Selbstbewusstsein auch jetzt hat, einfach so dieses Gefühl, ich kann's, aber ich mach's dann. Es war ein Tor, das er gemacht hat, war natürlich irgendwie Schlafmützigkeit der Spezia Abwehr, aber dann auch in der ganzen Aktion zeigt sie ja, aber ich kann's, ich weiß, ich nehme den Ball, den hau ich rein, natürlich hau ich den rein. Und neben den ganzen anderen Qualitäten, den er mitbringt, fragt man sich wirklich, also was war da eigentlich los in Wolfsburg? Warum die das nicht erkannt, was für eine potenzielle Granate sie da haben, ne?
Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Zu der Sache mit dem Gattuso-Hirn, ich glaube, der ein oder andere Spieler ist auf jeden Fall froh, auch wenn wieder Fans da sind und so. Ich glaube, ich denke da mal nur an Lozano. Ich glaube, der hat schon Ohrenbluten von ihm, wenn er da spielt. Das ist sehr absolut, unfassbar. Absolut. Die besten Chancen, abgesehen von Inter auf die Champions League, hat Atalanta, die weiter marschieren. Und den Part wollte ich kurz einmal Marius in die Schuhe schieben, denn Atalanta gewinnt 5-2 bei Parma. Oder hast du es dir schon gar nicht mehr angeschaut?
Tatsächlich nicht. Es war es war Sonntagnachmittag, es war warm draußen. So, ich habe am Sonntag auf Fußball verzichtet. Bis auf das Spiel am Abend natürlich. Und ja, aber wenn man, also weiß nicht, sich die Highlights anguckt, dann hat Atalanta halt gut das Spiel gespielt, das sie können, und die Offensivstärke zum Tragen kommen lassen. Und ja, Parmas Abwehr sah halt mal wieder ziemlich alt aus. Also da konnte einem Luigi Sepe, der ja auch bei Weitem nicht frei von Kritik ist diese Saison, wirklich leid tun teilweise. Also der ist da so alleine gelassen worden, sei es beim 3-0 von Muriel, auch beim 2-0 von Pessina. Also das ist schon richtig bitter gewesen.
Vielleicht nehme ich das auch mal als übergeordnetes Thema. Jörg, was gefällt dir denn an Atalanta am besten, auch so auf internationalem Parkett? Ist das vielleicht eine Mannschaft, die auch mal Dinge aufbricht, die man sonst vielleicht in Italien schon zu Genüge gesehen hat?
Ja, also Atalanta ist vom Spielstil eine Mannschaft, die mir absolut sympathisch ist, hoch attackiert, merkst, also da wird im Training halt auf Kombinationsfußball, auf agieren, Spiel in die Hand nehmen, selber bestimmen, selber Akzente setzen, Wert gelegt. Das finde ich sehr sympathisch. Wo wir über den Vergleich jetzt auf europäischer Ebene reden. Und ich ein bisschen schade, dass sie sich nicht getraut haben, das so in dieser Form auch in Europa zu zeigen. Was ja auch so ein Phänomen ist, dass viele italienische Mannschaften jetzt in letzter Zeit, wenn sie in Europa spielen, fast mit so einem Minderwertigkeitskomplex auftreten. Also nicht breite Brust, natürlich, wir spielen das, was wir können, was wir immer spielen, und damit werden wir in Europa schon gewinnen. Das würde ich mir von Atalanta noch mehr gönnen. Ich find klasse, was Gasperini da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Das ist ein toller Fußball, es macht richtig Spaß, das zu schauen. Sie haben jetzt in der Champions-League-Saison nicht so viel Glück gehabt, aber im Jahr davor waren sie ja richtig stark, mit sehr viel Pech dann ausgeschieden gegen Paris. Ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr da anknüpfen können und wieder, finde ich, den besten und attraktivsten Fußball dann auch auf europäischer Ebene zeigen können, hoffentlich erfolgreich.
Ich bin ja bei Atalanta, und in die Falle bin ich jetzt schon 2-3 Mal getappt, immer so auf diesem Pfad, dass ich sage, ja, irgendwann brechen die ein, irgendwann gehen jetzt da die Spieler weg, und dann ist das auch wieder alles nur eine Europa-League-Mannschaft. Aber sie überraschen mich jedes Mal aufs Neue. Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr stark auf den Trainer zurückzuführen ist, dass sie eine gute Scouting-Abteilung haben, dass sie da in der Lage sind, für wenig Geld wirklich klasse Leute zu kaufen. Und dann brauchst du halt denjenigen, der da auf dem Trainerstuhl sitzt, der in der Lage ist, aus diesen Spielern, die aus ganz verschiedenen Ligen kommen, ganz verschiedene Hintergründe haben, dass die sich schnell im italienischen Fußball zurechtfinden, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und dann das Ganze so gestaltet ist, dass es einfach sich sehr schnell ins System auch reinfinden, dass es immer eine Handschrift gibt, die du erkennst, der Mannschaft, fast egal, wer da auf dem Platz steht, auch so ein Papu Gomez, der ja wirklich gehandelt wurde als der Star der Mannschaft, der ist weg, aber das merkst du gar nicht. Die spielen eingespielt, wie sie sind, weiter, Mannschaft ist eher noch stärker geworden ohne ihn. Und das finde ich bemerkenswert. Und das geht halt nur, wenn da ein Trainer sitzt, der einen Plan hat, der in der Lage ist, ihn umzusetzen, die Autorität besitzt. Und das macht Gasperini halt klasse. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass er vielleicht nochmal den Sprung schafft, dass ihm nochmal eine Chance gegeben wird beim richtig großen Verein in Italien. Also dann könnte das wirklich großes Spektakel werden, weil ich bin auch großer Atalanta-Fan und hoffe, dass er diese tolle Arbeit dann noch lange fortführt und Atalanta auch auf europäischer Ebene richtig Erfolg hat.
Mhm. Ja. Jetzt, wo wir dich schon dran haben, das will ich doch einmal ganz kurz, wollte ich heute eigentlich gar nicht machen, aber ich würde trotzdem noch ganz kurz über Inter sprechen, die dann jetzt, obwohl sie es gar nicht mehr hätten machen müssen, 5-1 über Sampdoria drüber gefahren sind. Alexis Sanchez hat ein gutes Spiel gemacht, das muss ich an der Stelle einmal erwähnen, weil ich ihn oft gescholten habe und hatte da jetzt irgendwie auch nochmal Elemente reingebracht in das Spiel, das sonst vielleicht der Mannschaft ab und an fehlt. Ich bin jetzt aber gerade nochmal drauf gekommen, weil du auch rund um die Meisterschaft einen Artikel für die Sportschau, oder das war noch lange bevor die Meisterschaft klar war, aber wo man wusste, in welche Richtung es geht, da hast du auch einen Artikel geschrieben über Conte und seinen ja eher erfolgsorientierten Fußball. Was würdest du denn jetzt für einen Schlussstrich unter die Saison Inters ziehen?
Also vielleicht erst, wenn ich darf, ein, zwei Sätze noch zum Spiel am Wochenende. Im Gegensatz zu Marius, der sich die Sonne gegönnt hat, habe ich ja brav ganz, ganz viel Fußball auch zu warmen Nachmittagszeiten angeguckt.
Du hast ja auch häufiger die Sonne in Rom, ne? Also das muss man
dazu sagen. Das stimmt, okay. Nein. Und dein Punkt, absolut in Ordnung. Gegenteil, das ist richtig, richtig warm wieder. Und daher tat das auch gut, drinnen zu sein und nur ein bisschen Fußball zu schauen, unter anderem Inter Sampdoria. Und da habe ich es nicht bedauert, da habe ich es echt nicht bedauert, weil ich fand das schön, Inter mal so zu sehen. Das war ohne, man hat das Gefühl, so das Beißholz, das ihnen konnte, normalerweise gibt den ganzen Spielern, wenn sie aufs Feld gehen, dass das weg war. Es hatte eine ungewohnte Leichtigkeit für Inter, war so ein bisschen Sommerfußball, aber richtig Spaß gemacht, dazu zu kommen. Und ich finde, man hat auch einen weiteren Grund gesehen, warum Inter Meister geworden ist. Sie haben einfach eine tolle Breite im Kader. Sanchez, auch wenn du ihn nicht so schätzt, Mario, finde ich, hat gezeigt, was er kann. Gagliardini, auch Ashley Young, die ja eher so Anführungsstrichen Ergänzungsspieler waren in den letzten Wochen, haben da einfach gezeigt, dass das richtig tolle Fußballer sind. Und sowas hilft dir natürlich auch durch die Saison, Konkurrenzkampf im Training, aber auch in Situationen, wo du dann halt mal jemanden brauchst aus der zweiten Reihe, da hast du eine Qualität, die viele andere halt nicht haben. Das fand ich klasse. Ich fand Paul auch, dass Pinamonti ein Tor gemacht hat. Ein Junger, von dem ich viel halte, denn diese Saison ja wenig Gelegenheit hatte, leider zu wachsen bei Inter, wenig Chance bekommen hat. Jetzt durfte er mal da gleich ein Tor gemacht, das ist sicherlich klasse, ist ihm zu gönnen. Generell sage ich ganz klar, also Inter bietet, also hat den ja, die beste Mannschaft, ist absolut verdient italienischer Meister geworden. Es ist nicht immer schön anzuschauen gewesen, aber was ich ja auch, ich weiß nicht, ob du dann auch den Artikel gelesen hast, den ich geschrieben habe, nach der Meisterschaft von Inter, wo ich auch gesagt habe, dass es natürlich, also diese Defensivtaktik ist nicht so unbedingt meine, aber ich ja, zolle trotzdem dem Respekt, wie ich allen Respekt im Fußball zolle, die Erfolg haben. Und es ist ja auch so, dass es Phasen gibt im Interspiel. Wenn es nach vorne geht, dann ist das richtig rasend schneller, schön anzusehender Kombinationsfußball auch. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie hinten rausbolzen und vorne hilft der liebe Gott und ein bisschen auch Lukaku, sondern ja, das hat in Phasen auch etwas, so wo man einfach gerne zuschaut. Und am Strich auf jeden Fall konnte keiner Inter das Wasser reichen und der Erfolg gibt Conte recht. Und ja, er ist jetzt nicht unbedingt einer, den ich in meinem engeren Freundeskreis wissen möchte, aber auch einer, vor dem ich auch Respekt habe. Also verdammt nochmal, der hat es geschafft, Inter-Team, das drohte sonst in die italienische Mittelklasse abzurutschen, hat er jetzt wieder zur Benchmark hier gemacht in Italien. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, Tanto di Cappello.
Ja, ich verstehe das aber auch, was du meinst, weil ich erwische mich auch manchmal dabei, dass es erinnert mich dann so ein bisschen oft an irgendwie auch Lehrer, die ich in der Schulzeit hatte, wenn ich mich über eine 2 gefreut habe, dann haben sie gesagt, hättest du dich mehr angestrengt, das wäre eine 1 geworden. Und das ist, glaube ich, irgendwie, was man manchmal bei Conte und Inter hat, so, da denkt man so, ach, und wenn ihr jetzt noch zwischendurch mal so, ihr könnt doch schön Fußball spielen. Als er gerade, glaube ich, ganz zu seiner Anfangszeit, als auch noch das San Siro voll ist und wie die da energiegeladen Fußball gespielt haben, das hat dann irgendwie ab und an natürlich schon mehr Spaß gemacht, als wenn sie einfach sich dann doch nur zwischendurch den 1-0-Sieg einholen, den er aber wahrscheinlich auch weiß, musst du mal einstreuen, damit du dann über die gesamte Saison die Punkte einfährst. Und da ist er dann tatsächlich einfach auf den Erfolg gepolt.
Absolut, absolut, ja, sehe ich genauso.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen sein Ding, also das, wo er als einfach national wahnsinnig erfolgreicher Trainer, die Ausgewogenheit der Saison ganz genau analysieren kann. Und vielleicht ist es aber eben auch genau das, was ihm international dann eben so ein bisschen abgeht, weil das hatten wir dann auch schon ein paar Mal das Thema. National läuft es bei Conte immer super und wenn es dann an den Europacup geht, gut, Europa League Finale natürlich, auch gute Leistung, aber ansonsten war da leider nicht viel.
Ja, hat er auf jeden Fall noch was vor nächstes Jahr. Ja. An der Stelle, weil jetzt gerade Jörg auch den Namen Pinamonti gesagt hat, ist mir eingefallen, dass Max und André, liebe Grüße, haben mir eine Frage geschickt und gesagt, dass sie gesehen haben, dass ja Pinamonti am 1. September 2020 von Genua gekauft wurde und schon am 18. September zurückgekauft wurde. Und die Frage ist, ob man weiß, wieso, ob das eventuell was mit den Büchern zu tun hat. Ich glaube, die Frage lässt sich klar mit Ja beantworten.
Ja, also ich glaube, dass Genoa eine Kaufpflicht hatte bei der Leihe letzte Saison, die dann aktiviert worden ist, weil, also das war ja 1.9. war dann ja der Anfang der neuen Saison quasi, zu dem er dann eben fest von Inter zu Genoa gewechselt ist. Und dann gab es, da muss ich jetzt einmal kurz wieder on the fly recherchieren, wie wir das mal so gerne machen. Wer da dann im Gegenzug, als er dann eben zurückgegangen ist zu Inter, da ist ja bestimmt jemand im Gegenzug jetzt zu Genoa gegangen. Oder auch nicht, das wäre natürlich jetzt unangenehm, aber ach nee, es brauchte bei Inter einfach noch einen Stürmer im Kader. Und das war die Option, die sie hatten. Also es ist ja kein, also dieser Wechsel nach der Leihe, das war halt ein vorab bestimmtes Konstrukt quasi, das bestimmt auch was mit den Büchern zu tun hatte. Und dann wollte Conte halt noch einen Stürmer haben und dann haben sie halt Pinamonti zurückgeholt. So.
Ah, okay. Ja, macht Sinn. Und das, wie bin ich auch bei Jörg, einer, dem ich ja vielleicht auch dann zwischendurch doch noch bei dem Verein, wo er noch mehr Spielpraxis bekommt, aber auch einer, den, wenn er mal drauf ist und mehr als 5 Minuten drauf ist, weil der braucht dann doch auch mal 2-3 Minuten, um reinzukommen, dann schaue ich dem schon auch ganz gern beim Fußballspielen zu, tatsächlich.
Ja, es ist so ein Talent, wo eigentlich ja schon seit 3-4 Jahren gesagt wird, der muss jetzt mal den Durchbruch schaffen. Ist ja auch, also die Eintracht ist da ja auch interessiert gewesen, bevor sie dann Jovic geholt haben. Das hatte der Adi Hütter dann im Winter ja auch bestätigt. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also das Pinamonti ist ein Riesentalent. Er hat dann nur jetzt eben in den letzten Jahren die Nachteile gehabt, bei Inter immer sehr viel große Konkurrenz gehabt zu haben und bei Genoa halt in einer Chaos-Truppe gewesen zu sein.
Dann lass uns mal in die Hauptstadt gehen, würde ich sagen, weil da haben wir ein bisschen was aufzuarbeiten auf jeden Fall und da ist Jörg der richtige Gesprächspartner für, wie er auch schon angedeutet hat, verbunden mit der AS. Ganz kurz zu Donnerstag, ich saß zwischenzeitlich auf dem Sofa, ich weiß nicht, Jörg, ob es dir auch so ging und dachte so, jetzt mach doch mal noch einen rein und dann haben wir hier wirklich ein Fußballspiel, das war ja unfassbar, wie viele Chancen die Roma gegen United liegen gelassen hat.
Ich kenn's auch, wenn du das sagst. Also, weißt du, mir ging's exakt genauso. Also ich bin in solchen Sachen, bin ich auch wirklich nur Fan, wenn ich da vom Fernseher sitze und da kann ich mich denn nicht irgendwie lösen von diesem, ach, hätten doch und wenn und mehr hätte doch. Und sie hätten wirklich, sie hätten in den ersten 5 Minuten hätten sie schon 2 Dinger machen können. Und dann hast du wirklich, also dann hast du wirklich, ist das Wunder, die Sensation, was auch immer, ist dann halt zum Greifen nah. Und das war klasse. Es hat mich gefreut. Also sie haben richtig schönen Fonseca-Fußball gespielt. Sie haben sich getraut, sie haben sich Chancen erarbeitet. Bisschen mehr Konzentration, bisschen mehr Glück im Abschluss, ein bisschen schlechteren De Gea auf der anderen Seite. Also letztendlich war es ein Abend, der mich ein bisschen entschädigt hat für diesen gruseligen Abend in Manchester, wo ich am Anfang auch dachte, nach der ersten Halbzeit, endlich. Also bei mir ist immer noch dieser, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das waren, das dürften locker 10, 12, 15 Jahre sein, sie 1-7 vergeigt haben und De Rossi damals in der ersten Halbzeit einen Elfmeter vergeigt hat und als Pellegrini ihn reingemacht hat, habe ich gesagt, ach Leute, jetzt wird die Geschichte umgeschrieben. Jetzt läuft alles anders. Das ist ein komplett anderer Tag als damals. Und dann hast du wieder so ein Spiel, wo du am Ende mit so einem Debakel da vom Platz gehst. Das war ziemlich zermürbend. Und wie gesagt, der Donnerstag hat so ein bisschen die Wunden geheilt. Und wie gesagt, hat mir auch einfach Spaß gemacht, schön Fußball zu schauen.
Hat mich an der Stelle habe ich mir dann auch wieder gedacht, das sind auch wieder so Elemente, wo du siehst, was die Mannschaft unter dem Trainer eigentlich auch erreichen könnte. Und ärgert man sich dann fast nicht noch mehr, dass das nicht über die gesamte Saison geklappt hat?
Absolut. Also geht mir genauso. Und ich habe da auch keine richtige Erklärung für gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, warum es wirklich so diese Tiefs gab, wo die Mannschaft dann wirklich so vor deinen Augen zerfällt auf dem Spielfeld und wirklich zerbröselt und sich dann auseinandernehmen lässt und einfach richtig schlechte Spiele abliefert. Also ich denke, eine Erklärung ist, auch wenn das jetzt wirklich banal klingt, aber wenn du dir am Wochenende mal die Verletztenliste anguckst, das sind 11 Spieler, wenn du die Truppe 1-1 auf den Platz gebracht hättest, also die nicht da war jetzt an diesem Wochenende, wäre das eine Top-Serie A-Mannschaft gewesen. Also die Ausfälle, die sie haben, spielt sicherlich eine Rolle. Und letztendlich finde ich die Mannschaft jetzt auch, also gab es Phasen in der Saison, wo ich gedacht habe, Mensch, aus dieser Mannschaft macht Fonseca eigentlich ziemlich viel, die von der Qualität finde ich in allen Positionen so besetzt ist, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt eine Mannschaft, die auch in Europa League zur Spitze zählen kann. Aber nochmal zu deiner Frage auf eine wirkliche Erklärung dafür, warum sie die PS, die sie haben und die Fähigkeiten, die sie haben, nicht immer auf den Platz gebracht haben, da muss ich auch mit den Schultern zucken und sagen, da wende ich mich doch an den Experten Mario, der mir das erklärt, warum das irgendwie, warum die das nicht hinkriegen.
Ich glaube, wir hatten schon ganz, ganz viele Folgen, in denen wir versucht haben, das aufzuschlüsseln und ich verzweifle immer wieder an La Roma tatsächlich auch. Also ich habe ja mal so spöttisch gesagt, das war glaube ich in der Hinrunde, dass die Roma für mich so das Bayern 04 Leverkusen Italiens ist. Mal abgesehen, also natürlich ein viel schönerer Verein mit mehr Historie und bisschen Klemmer, aber dass dieses in bestimmten Momenten Dasein, ja, ich weiß es nicht genau und ich frage mich, ob das genau das auch der Gedanke war bei den Herrschaften, die das alles entschieden haben, dass sie gesagt haben, und jetzt holen wir uns so einen Macher für die neue Saison mit Jose Mourinho. Ich bin da sehr skeptisch. Wie ist es bei dir?
Also ich bin sehr skeptisch. Also hier in Rom, also mit wem du redest, hier der AS Rom Sympathie hat, Leute bei mir bei der Arbeit, unser Tutto Fahrt, unser Mädchen für alles im Studio, Marco, der dir wirklich alles über AS Rom erzählen kann, der wirklich der schwebt seitdem durch Studio, weil aber ich sag, komm, guck dir an irgendwie was die Erfolge von Mourinho jetzt die letzten Jahre, aber sagt ja, aber das ist ein Zeichen, also wenn sie ihn holen, dann hat er Zusagen, dass jetzt was ich für gigantische Spieler hier geholt werden. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass Mourinho eher ein starker Mythos als ein als ein starker Trainer ist, sage ich vielleicht auch, weil ich bekennender und großer Fonseca bin, trotz der unerklärlichen tiefen Täler, die er halt auch immer drin hatte in dieser Saison. Aber ich mag ihn sehr, ich mag den Fußball, den er spielt, und ich finde auch seine Art einfach klasse. Also einen derart stilvollen, eleganten, wohlerzogenen Trainer wie Fonseca, den findest du selten. Also er hat sich nie auch nur mit einer Silbe beklagt über, was weiß ich, wenn es Ausfälle gab, hat es vom ersten Tag an wurde er wirklich bei jedem Spieltag, wenn Rom es sich mal erlaubt hat, nur unentschieden zu spielen, dann war Fonseca natürlich schon weg, weil er nichts kann. Das hat er wirklich mit einer Größe und einer Statur durchgestanden, hier die Kampagne, die er aushalten musste in dieser Stadt. Das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Diese auch junge, diese Förderung der jungen Spieler, dass sie jetzt nicht nur dem Dabo, sondern auch vielen anderen eine Chance gegeben hat. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das ist einer, der was kann, und gibt immer eine Mannschaft, die der du vielleicht dann auch eine medizinische Abteilung hast, die sicherstellt, dass diese Mannschaft von A bis Z auch die Saison spielen kann, und verstärkt sie noch an der einen oder anderen Stelle. Das hätte ich ihm gerne gegönnt, und dann glaube ich, hätte er auch noch mehr machen können. Ob Mourinho, finde ich, ist eher einer von gestern, der motiviert, das merkst du hier in der Stadt, und die sind wirklich alle unter Strom im Verein, glaube ich, auch. Also es gibt sicherlich einen Push nach vorne, aber als Trainer halte ich ihn nun echt nicht für die Offenbarung. Sorry.
Da habe ich super viele Fragen. Das ist auch so spannend, weil du so nah dran bist, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, finde ich, ist auch die Wahrnehmung, die ich habe auf internationalem Parkett oder so, auch auf hier, wenn ich mit Kollegen spreche, dass eigentlich Mourinho der Stern komplett verglüht ist. Hat er so ein anderes Standing in Italien, oder ist das auch vielleicht durch seine Zeit bei Inter noch, oder ist das einfach pure Verblendung und Hoffnung nach was Großem bei den Roma-Fans?
Also Hoffnung nach was Großem, sicherlich. Also ich denke, alle Punkte, die du genannt hast, spielen da eine Rolle. Also er hat einen Ruf wie Donnerhall natürlich aufgrund seiner Erfolge hier bei Inter. Er ist immer noch eine Marke, einer, den jeder in der Fußballwelt kennt. Und dass der jetzt nach Italien kommt und nach Rom, da fühlt man sich geschmeichelt. Wobei, ich sage verdammt nochmal, stellt euer Licht da nicht unter den Scheffel. Also es ist jetzt irgendwie, ihr seid auch wer, und das ist jetzt nicht irgendwie, muss ich nicht geschmeichelt fühlen, weil Mourinho, der glaube ich jetzt nicht so viele ganz tolle Angebot von anderen hatte, dass der sich jetzt für Rom entscheidet. Aber es ist auf jeden Fall die Wirkung des Namens, und Mourinho, der große Erfolge gehabt hat, der kommt jetzt nach Rom. Das wird das wird hier geschätzt. Insgesamt gibt's in Italien immer so eine schon etwas, wer mal was Großes vollbracht hat, der wird geschätzt. Das gilt nicht nur im Fußball, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Und glaube ich auch ein Grund, warum man hier Leute, was weiß ich, wie Ribéry, über den wir schon gesprochen haben, aber auch Ibrahimovic, Ronaldo, das sind einfach Spieler, die dann auch, wo man eine große Hochachtung hat vor dem, was sie geleistet haben, und das dann einfach auch zu dieser Wertschätzung beiträgt, die ihnen hier entgegenschlägt und mit der Mourinho jetzt auch hier wieder empfangen wird. Also das ist eine riesen Erwartung, die es hier gibt in Rom im Zusammenhang mit ihm.
Ich wollte Marius fragen, auch wenn natürlich Juve Milan uns auf unserem Themenpapier auch immer noch fehlt, aber ich mache das jetzt heute kreuz und quer, weil es eh so spannend ist, um nochmal sozusagen den Bogen zu schließen. Wir sind ja ein bisschen auch auf Jörg dich gestoßen durch diesen Artikel, die verpasste Revolution in Italien, wo wir uns auch in einer Folge drüber ausgetauscht hatten und bei vielen Punkten nicht deiner Meinung waren, aber jetzt ist ja diese Mourinho-Sache genau sowas, was erstmal Wasser auf deine Mühlen ist. Und jetzt wollte ich mal Marius fragen, ob das jetzt wieder genau in die falsche Richtung läuft. Weil eigentlich hatte ich ja das Gefühl, dass das mit einigen Trainern in Italien besser wird. Was ist denn da deint?
Ja, zum einen ist das natürlich ein Punkt, mit dem Jörg in seinem Artikel, auch wenn er durch die Fonseca-Brille geguckt hat, absolut recht gehabt hat, dass das natürlich ein Trainer ist, der mal Sachen aufgebrochen hat, der mit Ideen von außerhalb gekommen ist. Und Mourinho hat sicherlich auch Ideen von außerhalb, aber er hat ja in den letzten Jahren und jetzt auch gerade bei Tottenham gezeigt, dass er nicht wirklich offen für Innovation und für Feedback ist. Und ich glaube, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Gerade man kennt ja auch die italienischen Medien. Also wenn das dann nicht von Anfang an irgendwie läuft, puh, dann schlägt das Pendel, glaube ich, relativ fix um. Und deswegen finde ich die Entscheidung auch schwierig. Also ich habe auch erstmal gestaunt und Puls bekommen, so ein bisschen, jetzt auch gar nicht mal unbedingt negativ, als die Nachricht rausgekommen ist, aber die vielen Argumente, die dann in der Folgezeit danach gegen ihn gekommen sind, ja, die lassen sich irgendwie nicht so komplett wegdiskutieren. Und ich glaube, dass, also klar kann man sich nach den 2 Jahren von Zwicker gegen ihn entscheiden, die Argumente kann man finden, wenn man sie haben will, aber ich glaube, dass man mit einem moderneren Trainer, Jörg hat auch eben die Offensivspielerin Sassuolo oder Hellas erwähnt, also einem Juric oder einem De Zerbi, der jetzt leider wirklich nach Donetsk geht, was ich sehr, sehr schade finde.
Ja, das ist eine Sauerei.
Das hätte man eben auch machen können. Und Mourinho ist eben jetzt eine Entscheidung, der wollen die neuen, immer noch neuen Besitzer halt, wollten halt mal auf die Pauke schlagen. Man hat es ja auch gesehen, ich glaube, der Aktienkurs von der Roma ist relativ krass in die Höhe geschossen, nicht so doll, wie als Ronaldo zu Juve gewechselt ist, aber merklich. Und ja, das ist halt so ein Ding, das finden Amerikaner natürlich auch geil.
Ja, aber jetzt hat Jörg gesagt auch, dass sich die Leute da freuen und sagen, Mourinho hat bestimmt irgendwelche Versprechungen und Spieler, die jetzt mit wegen ihm kommen, aber die Roma hat doch gar kein Geld dafür, da sehe ich das falsch.
Naja, das kommt natürlich drauf an, wie viel die Friedkins da jetzt bereit sind, rauszuhauen jetzt im Sommer. Aber theoretisch von sich aus dem Verein heraus haben sie kein Geld mehr. Hm. Deswegen, und Mourinho verdient ja auch richtig viel.
Ja.
Eigentlich zumindest.
Das kommt noch dazu. Ja, ich würde dann Jörg gerne nochmal 2 Sachen fragen, weil es Marius gerade auch angesprochen hat, von wegen, dass Mourinho mit der Presse und der haut dann auch mal drauf und stellt sich dagegen. Und Jörg hatte gerade den Gentlemanhaften von Zecker so gelobt. Und da würde mich nochmal interessieren, so aus deiner Sicht als in Rom Lebender, hätte er vielleicht auch 1-2 Mal vielleicht nicht so nett sein sollen? Und dann gab es ja auch immer wieder die Gerüchte, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Wie hat man das da wahrgenommen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich die Analyse von Marius sehr, sehr, sehr klug fand. Da gehe ich von A bis Z mit und habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Es gibt natürlich in Italien immer so eine Lust auch auf Spektakel, auf große Geste, auf Auseinandersetzung. Das wird schon mit Genuss verfolgt. Und da ist natürlich Mourinho einer, der das bedient. Und aber ich weiß nicht, wer von euch beiden das erwähnt hat, aber das schlägt in Italien natürlich auch schnell um. Verlier mal 2-3 Spiele hintereinander und dann hast du wirklich kräftig den Gegenwind und aufgrund der jüngeren Geschichte Mourinhos dann auch in der Art und Weise, dass man sagt, hey, komm, du bist nun wirklich derjenige, der seine Erfolge von vor 10 Jahren gehabt hat. Und das ist, glaube ich, eine Erzählung, die relativ schnell dann hier kommen kann, wenn es nicht so laufen sollte wie gewünscht. Grundsätzlich ist es, was von Zeka anbelangt, hat es hier eine Stimmung in der Stadt gegeben, die ich nie wirklich verstanden habe. Auch in diesen Fanradios, die in Rom ja, drehst du einmal hier durchs Radio und hast da wirklich 6-7 unterschiedliche Fanradios, die manchmal auch sehr, sehr krawallig drauf sind. Und da war von Zeka eigentlich immer ein Feindbild. Ich habe nie verstanden, warum. Und ich weiß nicht, vielleicht auch, weil er nicht so ein Name war in Italien vorher. Vielleicht brauchst du auch Name, so an den man sich dann irgendwie anlehnen kann und der was so das den Wunsch nach etwas Besonderes zu sein dann auch bedient, was Mourinho mal sich sicherlich macht. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Es hat in der Tat viel Gegenwind hier für ihn gegeben. Meiner Ansicht nach wirklich nicht gerechtfertigt.
Okay, ja, das ist doch spannend, mal wahrzunehmen, so auch von, weil ich habe immer nur die PKs mir angehört und dann liest du ein bisschen quer, aber gerade so, das hast du natürlich richtig erwähnt, diese Fanradios, die ja auch in diesem fußballverrückten Land rauf und runter gehört werden, den ganzen Tag spielen dann natürlich auch nochmal eine Rolle, die da dann auch mal wieder Öl ins Feuer gießen, glaube ich, ist nicht leicht, da durchzukommen. Und ich finde, dafür trägt das jetzt mit sehr viel Würde und es scheint ja noch so, als würden sie die Saison anständig zu Ende zu spielen. Was kann man jetzt für die Roma hoffen? Hofft man, dass die gar nicht international spielen, damit Mourinho sich auf die Meisterschaft konzentriert, oder macht Mourinho dann den versucht, die Europa League zu holen und sagt, hier, ich habe Silberware geholt und brüstet sich damit?
Also es ist so, dass Platz 7 jetzt, also Pellegrini hat das heute gesagt, im Romanista, auch so ein, finde ich, ganz schöne kleine Sache hier in Rom, eine Zeitung, die halt jeden Montag denn umsonst am Zeitungskiosk verteilt wird, wirklich sehr, sehr gut gemacht, über, weiß nicht was, dick 20, 24 Seiten, und da war eine ausführliche Geschichte mit Pellegrini, und Pellegrini hat gesagt, ja, es ist nicht das, was wir ursprünglich wollten, Platz 7, aber jetzt ist eigentlich, was wir kriegen wollen, und das wollen wir dann auch kriegen. Also das ist zumindest die offizielle Linie, die vom Verein und von Spielern kommt, dass wir dass das der Platz ist, den man verteidigen will, den man anstrebt. Und das ganz kleine bisschen zumindest, was man dann am Ende der Saison erreicht haben will, um dann ja in Europa nächstes Jahr auch mit dabei zu sein. Ein paar Millionen, die man dafür kriegt, die nehmen die Friedkins dann auch gerne mit. Weil auch wenn Mourinho ja relativ billig ist, weil ein Großteil ja nach Tottenham bezahlt, die, was weiß ich, Marius, das weißt du genauer als ich, 8 Millionen, glaube ich, kriegt er. Die müssen ja auch irgendwie bezahlt sein.
Ja, wird super spannend. Also im Endeffekt hat die Roma, finde ich, auch dann, wenn Zaniolo wieder zurückkommt, einen Kader mit vielen spannenden Spielern, eine gute Mischung. Du hast auch schon gesagt, Fonseca hat viele Jungen rangeführt. Ich hoffe sehr, dass Mourinho dem einen oder anderen trotzdem auch bei sich eine Chance gibt und die Jungen nicht einfach liegen lässt, weil das könnte auf jeden Fall die Zukunft von La Roma sein. Und etwas, das einer anderen Mannschaft ein bisschen gefehlt hat diese Saison, muss man einfach so jetzt konstatieren, auch je länger diese Spielzeit eben wird. Und damit würde ich gern zum Spitzenspiel kommen. Die Juve wird von Milan paniert, und zwar hochverdient. Mit 3:0 gewinnt AC durch zwei Traumtore von Brahim Diaz und Rebic. Und das dritte habe ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, weil das dann nicht mehr... Das dritte hat gemacht. Marius, hilf mir.
Ja.
Den Verteidiger.
Tomori.
Ach, Tomori, genau. Richtig. Ich war so geflasht von den anderen zwei Dingern da.
Zu Recht.
Also, Wahnsinnsauftritt nochmal von Milan, muss man sagen. Würde aber gerne da so ein bisschen anschließen und erstmal bei der Juve sein. Also, theoretisch war ja die Entscheidung, Pirlo zu installieren, eine eher mutige und nicht eine, die jetzt wieder so in die Mourinho-Richtung geht und wir nehmen was altbewährtes, Allegri, Spalletti, was weiß ich was. Warum ist er, wenn du mir zustimmen würdest, jetzt doch so krachend gescheitert? Die Frage geht auch an beide, theoretisch. Wer möchte als erstes?
Ich kann gern anfangen und da quasi auch ein bisschen das wiederholen, was wir ja häufig schon gesagt haben, dass es zum einen natürlich, es ist immer noch eine undankbare Situation für ihn. Er hat einfach nicht eine Vorbereitung gehabt, in der er sein System, das er ja durchaus hat, wirklich auf die Mannschaft hat übertragen können. Dann, ja, es gab auch Verletzungsprobleme und es gibt einfach diesen ganz entscheidenden Faktor der miserablen Kaderzusammensetzung, und das ist eben vor allem das Mittelfeld, wo das muss man ihm jetzt auch ein bisschen zum Vorwurf machen. Er setzt halt sehr auf Bentancur, der eine ganz, ganz schlechte Saison leider spielt. Ich mag den eigentlich ziemlich gerne, aber der hat in der Entwicklung diese Saison echt einen Schritt zurück gemacht, und es gibt einfach bei Juve nicht diesen Spieler, der offensive und defensive Elemente zu verbinden vermag, und dann ist es aus einer leider auch nicht immer sattelfesten Defensive ja individuelle Klasse, häufig von Chiesa, ab und zu Drive von McKenny oder eben Cuadrado, der auch vor allem in der Hinrunde sehr, sehr gut performt hat, und dann ist es eben, ja, sind es Morata und Ronaldo vorne, die ja den noch größeren Schaden abgewendet haben. Und was das größte Problem ist, und das muss sich Pirlo natürlich auch ankreiden lassen, dass er es nicht geschafft hat, die Mentalità regelmäßig aus der Mannschaft herausgekitzelt zu haben. Das, was wir haben das Napoli-Spiel eingehend besprochen, das Nachholspiel, wo sie das gezeigt haben, und Jetzt gegen Milan war das überhaupt nicht zu spüren. Also sie haben sich eigentlich, da ist überhaupt kein Juve-Selbstverständnis auf dem Platz gewesen gestern. Und deswegen hatte Milan letztlich auch eigentlich relativ leichtes Spiel. Also ich meine, Piolis, also Milan ist auch eine individuell stark besetzte Mannschaft, aber Piolis Taktik ist auch diese Saison schon geknackt worden mit seinem Positionsspiel und Manndeckung und so weiter. Und das, ja, aber das hat Pirlo eben leider überhaupt nicht geschafft.
Also mit der Analyse von Marius kann ich 100% mitgehen, gerade auch was Analyse des Mittelfelds anbelangt. Es ist natürlich so von der personellen Besetzung, du hast einen Bentancur, du hast einen Ramsey, einen Rabiot. Das sind ja Spieler, die aller Ehren wert sind, aber die halt nicht dir diese Qualität, finde ich, ermöglichen, die Juve Anspruch sein muss. Top zu sein, nicht nur in Italien, sondern top zu sein in Europa. Und wenn du das Spiel gestern siehst, das ist kein Plan, keine Präzision, kein Power im Sinne von Tempo. Viele einfallslose Flanken, die dann in Strafraum kommen, kaum mal, dass man, ganz selten mal, dass man sich in Schusspositionen kombiniert, Standardwaffen schon als Standardsituation so als stärkste Waffe, und das ist, finde ich, für ein Team wie Juve absolutes Armutszeugnis. Also diese Fähigkeit zur Dominanz, die Juve ausgezeichnet hat, jetzt nicht nur in den letzten 9 Jahren, wo sie den Titel gewonnen haben, sondern das ist in der DNA dieses Vereins drin. Das ist weg. Also es war so ein, ja, da war das Spiel, finde ich, gestern auch so symptomatisch, um zu sehen, wo so die Probleme liegen bei Juve. So, ersten, was waren das, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, wo sie versucht haben, irgendwie hoch zu pressen, aber es war so eher der Versuch eines Pressings, so, also kein richtiges, ohne rechte Überzeugung, dann auch ohne Erfolg. Und es war ganz interessant, was Fabio Capello, der jetzt bei den Freunden von Sky hier in Italien als Experte arbeitet, der sagt, das kenne ich, das kenne ich als Spieler, das kenne ich auch als Trainer. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Trainer eigentlich seine Spieler verloren hat. Die Spieler spüren, wenn der Trainer keine klaren Ideen hat, und Pirlo hat ja in der Tat in der Saison ein, zweimal auch die Richtung gewechselt, die taktische Ausrichtung, und was die Mannschaft dann auf den Platz bringt, ist ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich auch den Glauben an ihren Trainer verloren haben. Und gestern war das einfach eine erbarmungswürdige Vorstellung für eine Mannschaft wie Juventus. Und man muss ja auch mal sagen, Milan verdient und gutes Spiel gemacht, aber wenn wir uns die großen Teile der ersten Halbzeit angucken, dann war das auch nicht doll, was da von Milan gekommen ist. Es waren so ein bisschen aktiver, sicherlich mehr Zug zum Tor gehabt und sind dann auch verdient in Führung gegangen. Aber insgesamt war so diese erste halbe Stunde, hat Luigi Galando heute ganz schön geschrieben in der Gazzetta dello Sport, war ideale Anti-Werbung für die Super League, weil das sind ja zwei Mannschaften, die da mitspielen sollen. Und das war sowas von grottenlangweilig, die erste halbe Stunde. Das also, ja, von daher auch, wenn jetzt auch in der italienischen Presse heute der Erfolg von Milan so bejubelt wird, darf man auch nicht vergessen, dass das jetzt auch nicht alles Gold war, was da glänzte, was Milan da abgeliefert hat am gestrigen Abend. Aber vor allen Dingen für Juve war das echt bitter.
Also Pirlo soll trotzdem irgendwie noch bleiben, auf jeden Fall. Auch wenn die Presse schon gesagt hat, er ist weg, ist irgendwie aktuell, vorhin habe ich nochmal geguckt, heißt, er wird gegen Sassuolo noch auf der Bank sitzen. Aber ich habe gar nicht viel hinzuzufügen zu dem, was ihr gesagt habt. Also ich finde es auch echt erstaunlich, wie wenig Führungsqualität Ronaldo in den letzten Wochen noch überhaupt hinbringt, weil das Einzige, was er macht, dann daraus besteht, dass er irgendwie versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen. Den einzigen Juve-Mentalitar-Moment hatte ich, als Szczęsny den Elfmeter hält und man kurz nochmal irgendwie Buffon sieht, aber dann, dass der Rentner auf der Bank halt noch mehr Funkeln in den Augen hat als die Spieler, die auf dem Platz stehen, ist dann irgendwie auch bezeichnend.
Ja.
Absolut. Ja. Absolut, absolut.
Kurzer Einwurf, weil Jörg die Super League erwähnt hat. Gabriele Gravina, der Verbandschef, hat heute angedroht, Juve aus der Serie A auszuschließen, wenn sie nicht von der Super League zurücktreten. Also kann noch mal ein paar interessante Wochen werden.
Ja. Ja, ich finde ja auch, also ich glaube auch, also Marius, du hast viele Gründe dafür genannt, warum Pirlo halt auch schwierigen Rahmenbedingungen da einfach das Ruder übernommen hat und da ins kalte Wasser geworfen wurde. Er hat sicherlich Fehler gemacht und er wird sicherlich in der nächsten Saison nicht mehr Trainer sein, aber ich glaube, wenn jemand in diesen Tagen seinen Rücktritt erklären müsste, dann ist das vielleicht nicht so sehr Andrea Pirlo auch, aber vor allen Dingen Andrea Agnelli, also der wirklich alles komplett in den Sand gesetzt hat, was man in den Sand setzen konnte. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Verantwortung ernst nimmt, dann muss er eigentlich so schnell wie möglich sich da vom Acker machen. Und ich glaube, das würde Juve gut tun, weil das war eine völlig vergrützte Saison. Und ich glaube wirklich, dass sie am Ende rausfallen werden aus der Champions League. Und dann ist, weiß nicht, wie ihr es seht, aber meiner Ansicht nach klar, dass Ronaldo dann natürlich nicht bleibt, dass man die Mannschaft total umkrempeln muss, wenn der Trainer so und so kommen muss. Und ich glaube, dass da tut der Verein gut dran, das von oben vernünftig und auch neu zu machen mit einem neuen Präsidenten, weil nicht nur mit dieser Super League-Geschichte sich Agnelli völlig verrannt hat, jetzt auch im Nachhinein da irgendwie noch wie so ein kleines Kind, das irgendwie so mit dem Bein aufstampfen. Ich will doch meine Idee, die ist besser, das ist wohl die Idee gewesen. Finde ich ziemlich albern und für den guten Ruf, den Juve ja trotz aller Kritik, die es an diesem Verein auch gibt, dieser Verein trotzdem hat in Italien und europaweit, ist das ziemlich, ziemlich bitter. Und daher ist er, finde ich, der Erste, der jetzt gehen müsste.
Ja, und sie haben nochmal versucht, irgendwie so Mannschaftsnähe zu demonstrieren auch, ne? Waren dann irgendwie Chefetage schön im Stadion und klar, Wichtigkeit des Spiels und Champions League halt auch gerade wegen der Kohle, sehr wichtig für den Verein, aber da bin ich auch absolut deiner Meinung und natürlich auch, da muss man auch, da könnte man jetzt auch über das Thema, wie viel jungen Spielern gibt man die Chance, klar haben sie Chiesa geholt und Kulusevski und so, aber sie haben es, Marius hat es auch schon angedeutet, bei der Kaderzusammenstellung so wenig richtig gemacht und das, obwohl man ja eigentlich natürlich mit dem Namen, mit dem Glanz, den man hat nach außen und mit schon auch noch finanziellen Mitteln viel hätte erreichen können und viel auch nach Sarri oder schon vor Sarri auch da einen kleinen Kaderumbruch zu gestalten. Und das hat man alles komplett verschlafen.
Ja.
Ja.
So ist es. Wen haltet ihr denn für den richtigen Nachfolger von Pirlo? Also Allegri, es wird ja immer wieder genannt, aber...
Ja, das ist eine super schwere Frage. Marius, sag du doch mal.
Ich würde gerne und ich weiß nicht, inwieweit die Verhandlungen mit Allegri jetzt schon sind, aber ich würde gerne Zinedine Zidane bei Juve sehen auf der Bank.
Oh, spannend.
Wow.
Und ja. Ich glaube, dass das nicht absolut ausgeschlossen ist, dass der bei Real in den Sack haut.
Du meinst, da jetzt nochmal Meister werden und dann sagen, ist gut?
Ja, werden sie ja nicht mal. Wahrscheinlich. Aber, ja.
Ja, total interessante Variante, finde ich. Ich würde mir Gasperini wünschen bei Juve, also vielleicht, dass Juve ihn so nach Bayern und Nagelsmann Vorbild rauskauft aus dem Vertrag in Bergamo. Und das würde ich sehr gerne sehen. Also Gasperini nochmal bei dem richtig großen Club in Italien, weil ihm dann hoffentlich auch ja die Entscheidungsfreiheit gibt, die er braucht. Vernünftigen Sportdirektor dorthin setzt. Das fände ich eine interessante Konstellation. Aber Zidane, ja, wäre ich auch dabei.
Aber wäre es bei Gasperini nicht auch so die, klar, wieder Gefahr, und da kannst du halt wenig falsch machen bei solchen Vereinen, aber das hätte von mir so für mich so ein bisschen den Anstrich von wie damals bei Sarri. Ne? Kann Juve ihn, wollen die das beide zusammen, weil er will ja natürlich eigentlich auch schon entwickeln und das wäre dann wirklich ein Neuaufbau, den man mit ihm machen würde.
Ja,
ja, das ist sicherlich, da benennst du richtig die Risiken und Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, damit verbunden wären mit einer Verpflichtung Gasperinis. Ich glaube, dass er Bock hätte, dass wirklich damals, dass sie ihn nach Inter danach nach 3,5 Niederlagen irgendwie damals rausgekegelt haben, dass das etwas schon ist, was er wieder nochmal gerade rücken würde irgendwie in seiner Vita. Juve wäre dazu eine Gelegenheit. klar, er müsste das, was er bei Atalanta praktiziert, auf einem höheren Niveau machen. Also klar, ich glaube, dass er seine Grundqualitäten, Mannschaft führen, Gespür für eine richtige Zusammensetzung, auf welche Leute holst du, wenn er das auf einer bisschen höheren Ebene praktizieren kann und man ihm da die ausreichenden Freiheiten für einräumen würde, fände ich zumindest einen Versuch wert. Ich glaube, garantieren, dass es klappt, kann man es nicht, aber ich fände es spannend.
Ja, spannend, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ist halt, also man hat ihn bei Atalanta, er hat das ja auch nicht von heute auf morgen gemacht, und bei Atalanta kriegt man die Zeit, dann ist halt, ja, Mario hat es schon angesprochen, du hast es auch gesagt, bei Juve ist dann die Frage, ob man mehr als ein Jahr Zeit hat.
Vielleicht müsste man sich aber auch genau das mal nehmen, ne?
Ja, das sagt man im Fußball ja so häufig, ne? Und dann, das, also Sportdirektoren und so sagen das auch ziemlich häufig, und ich kenne da so einen Verein, der wohnt bei mir um die Ecke, das klappt aber immer nicht so gut.
Da wird auf jeden Fall das Kopfballpendel rausgeholt, ja, jetzt beim HSV, ja, oder? Tja, aber das ist eh so eine Frage. Ich glaube, ich habe auch ein paar Zitate noch von Gravina, den du angesprochen hattest, gelesen, der auch gesagt hat, müssen jetzt gucken, dass die Kosten gesenkt werden, so den Fußball ein bisschen mehr zur Basis zurück, auch lauter so Worthülsen, die hört man natürlich gerne, wenn sie dann umgesetzt werden würden. Halte ich aber immer noch für relativ unrealistisch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das Fußballgeschäft nicht wirklich demütig geworden ist durch die Zeit und dass eigentlich das Rad genauso weitergedreht werden soll. Aber vielleicht sind wir da ein bisschen auch wieder bei dem Punkt, wo wir vielleicht noch mit Jörg irgendwie drüber diskutieren können, bei generelles Problem italienischer Fußball etc. pp. Wir hatten uns noch als Stichpunkt aufgeschrieben, und das kommt mir jetzt, weil du auch am Anfang der Sendung so viel über deine Zeit in den Stadien gesprochen hast und jetzt viel näher dran bist und viel regelmäßiger als wir, die Infrastruktur in italienischen Stadien, generell Fankultur. Wie sind da so deine Eindrücke? Wie hat sich das entwickelt und wie glaubst du, wird sich's entwickeln, wenn ja wieder alles in Anführungszeichen normal ist und auch wieder Zuschauer in die Stadien können?
Also ich habe in den letzten Jahren die Atmosphäre in italienischen Stadien, wobei ich da der Ehrlichkeit halber sagen muss, ich nehme die römische, vor allen Dingen die römische Situation wahr, das Olympiastadion. Das ist von der Atmosphäre her, ich war in den letzten Jahren halt auch häufig mit meiner Tochter unterwegs, ganz, ganz klein, mit 6, 7 das erste Mal ins Stadion gebracht. Und das war so eine typische Szene. Es war, gegen Siena hat Rom damals gespielt, Totti und Cassano waren damals noch dabei. Und da sind wir echt ins Stadion gegangen, da brauchst du echt gute Nerven, weil dann an die Steine über dich fliegen und einfach so diese Macho-Kultur in der Ultraszene noch sehr viel stärker verbreitet ist als in Deutschland. Das dominiert schon die Atmosphäre im Stadion, auch jenseits von fliegenden Steinen. Und das ist schon etwas, vielleicht bin ich da auch ein etwas zu sensibles Gemüt, ich weiß es nicht, aber das macht mir den Stadionbesuch nicht so angenehm. Also ich bin in Deutschland lieber im Stadion, ob das nun, Millerntor war in Frankfurt mal im Stadion. Das ist, geht da anders zu, ist angenehmer als Atmosphäre, als wie ich sie in Italien erlebe. Und es gibt halt immer noch, und das sind, ja, klar, da könnte man jetzt unterstellen, das ist dann jetzt doch, dass ich das Klischee wieder ranhole, aber es ist schon so, dass diese Affenlaute in den Monaten, bevor Zuschauer halt ausgesperrt waren, Covid bedingt, spielt das halt immer zyklisch wieder eine Rolle. Solche Sachen gibt's auch in Deutschland, aber mein Eindruck ist, dass das in Italien immer noch stärker verbreitet ist, und das hängt indirekt dann schon mit der Stadionstruktur zu tun. Das sind dann die alte Schüsseln hier, die du hast in Italien weitgehend, und mit allem, was denn damit zusammenhängt, dass es nicht so familienfreundlich ist, dass mit seiner kleinen Tochter man dann irgendwie lieber ins Volksparkstadion, ins Millerntor geht, Frankfurt ins Stadion geht und nicht hier ins Olympiastadion oder ins Dallara nach Bologna. Also das ist etwas, was auch Teil, finde ich, des der Grundprobleme sind, mit denen die Serie A jetzt leider zu kämpfen hat. Ich würde mir modernere Stadien wünschen. Ich würde mir wünschen, dass mehr getan wird in der Fankultur, dass man wirklich diese unsäglichen Ultras, die auch eine Dominanz teilweise auch im Verein haben, also wirklich Vereinsführungen auch erpressen, wo sich hintreiben können, im Zusammenspiel auch mit den Fanradios, die es gibt. Das ist teilweise schon eine unangenehme Atmosphäre. Ich sage mir manchmal, verdammt nochmal, Jörg, du musst diesen Fußball schon sehr lieben, wenn du diese Atmosphäre teilweise im Stadion antust. Und ich glaube, das ist nicht schön. Das ist führt dann letztendlich dazu, dass man sagt, ach komm, ist doch auch irgendwie ganz nett, wenn ich mir das bei The Zone angucke oder bei Sky angucke, muss da nicht irgendwie ins Stadion gehen. Ich persönlich finde es schade, weil ich finde, das ist Teil des Spiels, das wir lieben, das ist Teil der Fußballkultur, und das wäre eine Katastrophe, wenn die Stadien immer leerer werden oder man das nur wirklich dieser Macho-Ultra-Kultur überlässt.
Das ist spannend, weil ich meine, wie gesagt, wir sind da viel zu weit weg natürlich auch. Natürlich haben man die Ultras auch super viel Gutes auch so über den Fußball gebracht, glaube ich. Ich glaube, fast alle deutschen Ultra-Gruppierungen haben sich irgendwann mal von italienischen inspirieren lassen. Ich nehme das aber schon auch so wahr, dass zum Beispiel in Deutschland natürlich auch komplett individuell von Stadt zu Stadt anders, weil es natürlich ja auch meist Ultra-Gruppierungen schon was im besten Fall auch was Heterogenes haben, dass sie divers sind, aber schon auch, finde ich, in Deutschland teilweise progressiver und auch mehr Arbeit dafür leisten, dass eben gerade der Stadionbesuch in Deutschland, dass die rechten Kutten aus 80er, 90er nicht mehr so die Vorherrschaft haben. Aber ist da irgendwann ein Step in Italien verpasst worden? Gibt es da sowas wie Fanprojekte? Wird da an sowas gearbeitet? Ich weiß, wir wollten auch mal nochmal eine Sonderfolge mit Kai Tippmann machen irgendwann, der da auch immer so, der so schon so viele Bücher geschrieben hat. Aber
Kai Tippmann?
Tippmann.
Achso, ich dachte, nee, mein alter NDR-Kollege Kai Tippmann. Okay. Ja, sehr gerne. Fände ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass es richtig ist, was du sagst, dass hier ja irgendwo der Anschluss verpasst wurde. Und also es gab hier mal eine Zeit der Fanprojekte, die witzigerweise ein alter Freund von mir aus Bologna Studientagen geleitet hat, Carlo Balestri, dem ich zusammen gekickt habe in der Uni Fußballmannschaft von der Uni Bologna, der das hier aufgebaut hat, auch mit dem Corny zusammengearbeitet hat, waren viele Fangruppen auch dabei. Und dem habe ich vor ein paar Monaten telefoniert, eine Zeit lang hatten wir keinen Kontakt mehr nacheinander, sagt, na, ich bin jetzt ausgestiegen, sind viele auch so die, sag ich mal, die Guten, die genau so das versucht haben, nach vorne zu bringen, ein bisschen diverser, ein bisschen progressiver, sich gegen Ausländerfeindlichkeit stellen und, dass die immer weiter zurückgedrängt wurden und diese, ja, so eine Versuche, die es da mal gab, so Anfang also Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, ist das alles seiner Schilderung nach so in der Versenkung verschwunden, also die Versuche da organisiert, so fanprojektmäßig was aufzubauen, das gibt's in Italien nicht mehr, hat einen begrenzten Erfolg, und wie gesagt, wenn man sich hier in der Ultraszene umguckt, und AS Rom ist ja, sag ich mal, traditionell ein Verein, der eher aus der linken Richtung kommt. Also traditionell ist, erzähle ich euch ja natürlich nichts Neues, ist Lazio sehr, sehr rechts, faschistische Fan-Tradition, aber auch, wenn du hier jetzt aktuell die Fanszene des AS Rom anguckst, das sind viele wirklich Rechtsextreme, die da runter sind wirklich Macho-Kultur at its worst. Also das ist so eine Mischung, zumindest mit der ich so meine Schwierigkeit habe. Sie sorgen natürlich für die Stimmung, die irgendwie in Italien für die Italien berühmt ist und viele halt auch den italienischen Fußball mögen und das als Vorbild sehen. Dafür sorgen sie nach wie vor. Aber ich finde, wenn man da ein bisschen näher mit in Kontakt kommt, ist das zumindest etwas, was mir den Stadionbesuch nicht angehen, den man macht, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das ist schon verständlich. Aber ich meine, das, was du gerade gesagt hast mit deinem Kumpel, mit den Fanprojekten, finde ich auch spannend, dass es da natürlich Also ich habe das auch am eigenen Leib auch in Deutschland gesehen. Das ist auch mit viel Mut einhergehen, wenn man versucht, bestimmte, gerade die rechten Strömungen aus dem Stadion zu verdrängen. Da kann einem schon einiges an Gegenwind auch auf körperlicher Ebene entgegenschlagen. Ich hatte auch schon mal mit Hellas-Fans das Vergnügen bei einem Testspiel in Heidenheim, da es war zum Glück ein Zaun zwischen mir und dem Kollegen mit dem Duce-Tattoo und dem Hitlergruß. Klar, ich kann mich noch erinnern, Livorno hatte eine sehr linke Szene auch, aber die sind halt auch von der Bildfläche verschwunden, beziehungsweise viel zu weit nach unten gegangen. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall mal noch einen eigenen Schwerpunkt draus machen. Ja.
Atalanta ist auch aus dem Spektrum.
Atalanta, exakt. Exakt. Ja. Bologna auch ist gemischt, aber traditionell kommen auch aus der linken Ecke. Genua auch, aber das auch schon. Pistoia, wobei ich gar nicht weiß, spielen wir noch professionell Fußball. Terni, das sind so die kleineren Orte, die auch eher so eine progressive Anhängerschaft haben, aber dann endet es auch relativ schnell. Und Milan galt ja traditionell auch so als eine Hochburg linker Fans, aber das hat sich in den vergangenen Jahren auch geändert.
Ist das ein generelles Bild der Gesellschaft auch? Wenn man jetzt sich auch die Parteienentwicklung in Italien anguckt, ist ja auch eher wieder ein Hang oder mehr rechts außen vorhanden als noch vor ein paar Jahren.
Ja, aber da ist es denn vielleicht so, dass ja so ein paar fußballaffine Soziologen, die behaupten, dass in der Tat also Gesellschaft das widerspiegelt, was beziehungsweise Fußball das widerspiegelt, was gesellschaftliche Entwicklung ist und umgekehrt. Hier wäre es eher so, dass der Fußball da etwas vorweggenommen hat, was sich dann in der Politik dann auch niedergeschlagen hat, weil diese massiv rechte, offen ausländerfeindliche, antisemitische Tendenz, die es wirklich weit verbreitet gibt, so in der Fußballs-Ultraszene in Italien, die gab's halt wirklich schon so vor 10, 15 Jahren. Wenn man also da ein Zusammenspiel sehen will, dann war das der vorauseilende Spiegel sozusagen der Fußball für das, was es dann an gesellschaftlicher Entwicklung danach gegeben hat.
Spannend. Spannend, nicht gut, hoffen wir, dass der ein oder andere Selbstreinigungsprozess da auf jeden Fall irgendwie in Gange kommt.
Da bitte gerne bald die Revolution, die Phil zitierte.
Oh ja, sehr gerne.
Ja, und da muss auch, das ist ein bisschen, höre ich bei dir raus, Mario, der Wunsch auch, dass so der Rest des Stadions da auch sich mal bekennt. Das ist auch etwas, was ich so vermisse. Deutschland wozu mal erlebt habe, dass dann auch so der Rest des Stadions den Ultras so ein bisschen sagt, ey komm, jetzt mach mal halblang. Das ist so etwas, was ich hier auch bislang zu selten erlebt habe, wo ich mir da doch mehr wünschen würde, dass ich der normale Fußballfan, dass sich so der Rest des Stadions auch mal so empört und distanziert, mal so eine eigene Selbstbewusstsein noch entwickelt.
Ja, oder dass es eine andere Ultragruppe sich daraus herauslöst, die sich selber dann dafür und sagt, wir wollen Fahnen schwenken, wir wollen ein bisschen Tifo machen, aber wir wollen nicht, dass ihr Affenlaute schreit. Also und jetzt ist das unsere Kurve. Irgendwie sowas zum Beispiel.
Ja. Ja.
Den Traum bin ich gern bereit, mir zu träumen.
Das ist sehr gut. Wollen wir wieder ein bisschen sportlich werden, noch kurz zwischendurch?
Ich bin dabei.
Den Traum von der Serie A auch in der nächsten Saison lebt weiterhin Cagliari. Und Marius hat das ja beschrien und er behält bislang recht. Wenn wir einmal in den Tabellenkeller noch hüpfen, gab es ein ganz entscheidendes Spiel. Cagliari gewinnt 3-1 bei Benevento. Und ja, La Strega jetzt auf dem dritten Abstiegsplatz und da so schon 3 Punkte hinter Spezia. Jetzt Cagliari, Torino und Florenz haben sich da ein bisschen rausgezogen. Marius, fühlst du dich sehr bestätigt oder glaubst du noch, dass Benevento vielleicht doch noch was gerissen bekommt?
Ich fühle mich bestätigt. Sie haben auch gegen Cagliari jetzt kein wahnsinnig schlechtes Spiel gemacht, von dem, was ich mitbekommen habe. Aber ich glaube, dass es am Ende nicht reicht. Ich glaube nicht, also Spezia hat's auch, obwohl sie jetzt gegen Napoli sehr schlecht waren, haben sie es drin, noch eins der verbleibenden Spiele zu gewinnen. Sie spielen noch auswärts bei Sampdoria, zu Hause gegen Torino und zu Hause gegen die Roma. Da muss man dann mal sehen, ob es für Torino und die Roma überhaupt noch um irgendwas geht. Und dann kennt man das ja mit dem Keks und so, ne? Das hatten wir dann auch schon mal.
Ja. Biscotto, glaube ich, war's, oder? Weil der dann gebacken wird. Es ist krass bei Benevento, das ist wirklich Auswärtssieg bei Juve und da dachte man eigentlich, damit sind sie jetzt raus aus dem Geschäft und seitdem kein Spiel mehr gewonnen. Das sind seitdem, da gab es ein Unentschieden gegen Parma, eins gegen Genua und ansonsten 2, 4, 5 Niederlagen und jetzt hat man noch Atalanta auswärts, Crotone zu Hause und auswärts Torino nochmal. Ich weiß es nicht. Jörg, was glaubst du, wer geht noch als drittes hinter Parma und Crotone runter?
Ja, ich glaube auch Benevento. Also für Inzaghi tut mir das wahnsinnig leid. Das finde ich ein guter Typ, guter Trainer. Aber die Serie A scheint nicht wirklich sein Ding zu sein. Bei Milan ist er ja gescheitert, dann bei Venezia tolle Arbeit geleistet, die hochgeholt, hat dann eine zweite Chance gekriegt in der Serie A bei Bologna. Auch mit großen Hoffnungen gestartet und war dann relativ schnell, war das Thema auch wieder durch, dann wieder einen Schritt zurückgegangen in die Serie B, da sehr erfolgreich gewesen mit Benevento, dann hoch, tolle Hinrunde gespielt und jetzt geht ihm da die Luft aus und Inzaghi ist da offensichtlich nicht in der Lage darauf zu reagieren und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer jetzt auf den letzten Metern diesen Trend noch umzudrehen. Wie gesagt, für ihn tut's mir leid, tolle Runde gespielt in der ersten Hälfte der Saison, aber ich glaube, die werden mit runter. Vor Cagliari kann man in der Tat nur den Hut ziehen, auch vor Semplici, der ja schon tolle Arbeit geleistet hat in Ferrara bei Spal und jetzt hier irgendwie unter seiner Führung haben die irgendwie 1,6 noch was Punkte erreicht, also gemacht im Durchschnitt. Das ist dann ein Schnitt, mit dem man so fast schon in der Europa League schnuppern kann. Also es ist schon klasse. Die haben, finde ich, auch Cagliari hat auch schon ein tolles Team mit Nainggolan, Godin, Joao Pedro kann sich gönnen, einen wie Simeone auf der Bank sitzen zu lassen. Also es ist schon ein ordentliches Team, das nicht unbedingt absteigen muss. Und Semplici hat es jetzt geschafft, also die PS, die in dem Team liegen, auch auf die Straße zu bringen. Und auch da kann man nur sagen, Tanto di Capello. Wirklich tollen Job, den er da macht.
Ja, mich hat bei Benevento deswegen auch so ein bisschen überrascht, weil ich, wie du gesagt hast, tolle Hinrunde gespielt und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass das Inzaghi so eine Balance auch für die Serie A gefunden hat und sie hatten sich ja eigentlich auch so, auch was die Erfahrung angeht und so, echt irgendwie aus meiner Sicht clever verstärkt und dass sie jetzt da nochmal so einbrechen, finde ich echt ein bisschen schade, auch für meinen Freund Luca Caldirola tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Für den tut es mir sehr leid.
Ja.
Ja. Aber wir haben dafür auf schon jeden Fall, wir haben zwei Absteiger und wir haben es auch seit heute Mittag, gerade vorhin, ich hatte es komplett fast verdrängt, aber nachdem wir Stefano, der heute deswegen auch nicht liefern kann, der musste sich um die Serie B für The Zone kümmern, hat mich aber dadurch daran erinnert, dass er heute schon wieder da gekickt worden ist in der zweiten Liga. Wir haben den zweiten Aufsteiger auch. Und zwar geht Salernitana noch hoch als Tabellenzweiter. Monza hat es dann doch nicht direkt geschafft. Die müssen gemeinsam mit Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia und Chievo noch diese Wahnsinns-Playoffs spielen. Wobei die Playoffs beginnen ja erstmal, dass der 8. gegen den 5. spielt, der 7. gegen den 6. Dann gibt es ein Halbfinale gegen den 4. und den 3. Und dann gibt es noch ein Finale und ich glaube, das Finale sogar noch mit Hin- und Rückspiel.
Danke für diese Erklärung.
Könntest du das mal Schaubild aufmalen, ja, bitte?
Also diese Serie B Playoffs finde ich jedes Mal wieder der Wahnsinn, wie man sich sowas ausdenken kann. Oh, worüber wir an der Stelle, wenn es heute so wild ist, Meinung zu Coppa-Reform.
Nein.
Bevor ich das
Hass.
Jörg, wie ist das in Italien ja, so angekommen?
Da bin ich mit Marius nicht einer Meinung. Ich fand immer, das war so ein Wettbewerb. Also ich glaube, ich interessiere mich wirklich auch für wirklich fast für jeden Mist, wo irgendwie ein Fußball rollt. Aber so diese Coppa Italia, wirklich auch nie so ernst genommen von den größeren Clubs und mit Hin- und Rückspiel und da gab's ja mal, also gibt's ganz selten wirklich mal so Holstein-Kiel-Geschichten oder was weiß ich, dass ich wirklich so ein Zweitligist dann auch ins Endspiel kommt. Das ist immer irgendwie ja eine Sache, die Teams der Serie A im Zweifelsfall eigentlich immer die Top-Teams der Serie A unter sich ausmachen. Und von daher finde ich, macht der Fußballverband sich jetzt in einer gewissen Weise ehrlich, indem sie sagt, komm, was soll das? Jetzt machen wir hier irgendwie mal ein bisschen Super League auf Pokal in Italienisch. Aber ich finde, aufgrund der Geschichte so der Coppa Italia, die ich so miterlebt habe, muss ich sagen, blutet mein Herz da nicht so dolle.
Also da bin ich bei dir. Mein Herz blutet auch nicht, weil der Wettbewerb natürlich auch vorher schon einfach nicht geil ausgestaltet gewesen ist. Und ehrlicher machen sie sich dadurch auf jeden Fall. Also ja, dahingehend Zustimmung. Es wäre nur einfach halt die Chance da gewesen, irgendwie was Gutes aus diesem Wettbewerb zu machen. Und ja, okay. Ich glaube, man hätte auch gute TV-Gelder damit bekommen, wenn es wenn diese Saison ein Monza oder Venezia eine gute Pokalsaison gespielt hätte und bis ins Viertelfinale oder Halbfinale gekommen wäre in einem DFB-Pokal ähnlichen System. Und ja, also ich sehe nicht, dass sie damit jetzt irgendwie noch mehr Umsatz machen.
Ja, ich finde es spannend. Also ich finde das mit dem Ehrlicher, was Jörg gesagt hat, stimme ich auf jeden Fall zu. Weil mein Problem mit der Coppa war auch schon ein bisschen, wenn man es halt aus Deutschland kennt, mit dem DFB-Pokal, wo von Anfang an alle miteinander oder so, und dann hast du in Italien eh schon die Setslisten und dann haben die ersten 8 aus der Serie A sogar noch Heimrecht ab einer bestimmten Runde und es ist eh alles schon, eigentlich werden die Großen bevorzugt und das sollte andersrum sein und Venezia oder der aus der Serie C muss schon 5 Spiele machen, bevor er überhaupt erst im Achtelfinale ist. Schon allein dadurch, glaube ich, hatte der Wettbewerb so ein bisschen oder hat den für mich nicht so krass spannend gemacht. Und dann noch dieses Hin- und Rückspiel im Halbfinale, was ja eigentlich auch nur dafür sorgen soll, dass dann auch, falls mal jemand aus der zweiten Liga ins Halbfinale kommt, dass der bloß nicht ins Finale kommt. Ich glaube, dann hätte ich es tatsächlich eher so gemacht wie ein DFB-Pokal. Und ich, so wie Jörg, habe ich jetzt gerade noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt eigentlich. Also ja, wahrscheinlich doch nicht so eine große Nummer, wie es im ersten Moment in meinem Kopf war, dass man jetzt da irgendwie den nächsten Aufschrei initiieren muss.
War ja, glaube ich, auch nur sehr gut. Das ist im Internet immer so, aber es war, glaube ich, sehr kurzfristig. Ja.
Das Internet. Ja, ganz kurz, Salernitana hinter Empoli ist auf Platz 2, geht hoch in die Serie A. Ist deswegen so lustig, weil das ja der Verein ist, darüber haben wir auch, glaube ich, in ein, zwei vergangenen Folgen schon mal gesprochen, dass das der Verein ist, der ja auch Lazio-Präsident Claudio Lotito gehört. Und das wird jetzt nach sich ziehen, dass er Salernitana zumindest offiziell verkaufen muss, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube, dass der Verein nächste Saison dann Claudio Clotito gehört.
Das wäre eine sehr, sehr, sehr italienische Lösung. Bei aller Sympathie, die wir alle für diesen Land mitbringen, muss das mal gesagt sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Lotito ist ja echt, also das ist wirklich, also all das, was man da irgendwie so an schlechten Klischees im Kopf hat, die erfüllt dieser Typ wirklich voll und ganz, was den italienischen Fußballumgang in jeglicher Hinsicht irgendwie anbelangt. Diese Covid-Test-Geschichte war da, finde ich, symptomatisch. Ich glaube auch, das wird sehr, sehr interessant hinzuschauen, welchen Cousin er denn beehrt, damit dann irgendwie diesen Club zu führen.
Ja, und vor allem, wie das dann wird, wenn Lazio gegen Salernitana spielt, gerade vielleicht eventuell in der Saisonphase, wo es für den einen Verein noch wichtiger ist zu gewinnen. Ich glaube, ich habe irgendwann vor, wann war das mal? Ich habe gesagt, Salernitana ist dann Rubens Barrichello, oder der muss dann vorbeigelassen werden, genau, oder andersrum.
Sowas.
Stallorder. Hm.
Ja.
Das finde ich höchst grenzwertig tatsächlich. Also ich kann mir das echt schlecht vorstellen, mir dann nächstes Jahr, angenommen, das ist der 37. Spieltag und dann muss man das Spiel Lazio gegen Salernitana kommentieren. Und Salernitana braucht, also bei Lazio ist safe auf Platz 5, da geht nichts mehr nach oben, da geht nichts mehr nach unten und Salernitana braucht noch 3 Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Das ist doch schon...
Ja, es ist, muss man dann sehen, wie es halt dann sein wird, aber... Es ist klar, was die Vorzeichen dahinter sind. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall ja, grenzwertig und vielleicht noch ein bisschen mehr.
Glaubst du, das wird einfach hingenommen in Italien, Jörg, oder wird das ein Thema werden?
Also Lotito hat, so wie ich das mitbekomme, schon eine relativ große Machtposition sich erarbeitet dort im Verband. Man wird formal sicherlich darauf dringen, dass er dort eine Lösung findet, aber wie ich Lotito kennengelernt habe in den letzten Jahren, wird er versucht, irgendeine Furbacciata zu machen, irgendwie eine schlaue Trickserei erfinden, wie er dann doch indirekter noch die Hand drauf hat. Und er ist ja auch einer, der das denn genießt, der ja auch gern provoziert und wirklich dann vielleicht bewusst einen Cousin hinsetzt und das genießt, über Wochen in den Schlagzeilen zu sein. Und es auch genießt, dann so, ja, den Eindruck zu erwecken, dass er den Rest der Liga da so ein bisschen am Nasenring durch die Arena führt. Also das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin auch, ja, wird unterhaltsam.
Vielleicht können wir da dann nochmal drüber sprechen. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, heute mit euch über Fußball und die Serie A zu sprechen.
Ja, absolut.
Ich habe gar keine Themen mehr auf dem Zettel, nur ein schreiendes Kind, das Abendessen haben möchte.
Ein Satz noch zu Salernitana. Ich glaube, ich habe heute bei Twitter gelesen, als sie das letzte Mal in der Serie A waren, hatte Marco Di Vaio noch Haare.
Oh. Nochmal was fürs Herz hinten raus. Jörg, möchtest du noch irgendwas unseren ZuhörerInnen mitgeben? Ich bin gerade selber tatsächlich am Ende meines Lateins.
Also ich kann aber sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich höre euren Podcast immer wahnsinnig gerne und ich habe jetzt auch wahnsinnig gerne mal mitgemacht, mit euch diskutiert, von meiner Seite immer wieder gerne. Bei mir wartet jetzt keine Tochter, der ich was zu essen machen muss, die ist schon so alt, dass sie selber kochen kann, aber jetzt hat hier gerade Yusuf geklingelt, der hier meine Heizungsanlage, die ich jetzt zwar nicht mehr brauche, aber die leckt, in Ordnung bringen soll, damit von meiner Seite auch ein bisschen Einblick ins Privatleben hat.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich und ich hoffe und bin mir sicher, dass, wenn dir das so gut gefallen hat, dass es auch von unserer Seite aus nicht das letzte Mal war, dass wir uns frische Eindrücke aus Rom holen.
Da gehe ich stark von aus, ja.
Und es freut mich sehr, dass du uns immer zuhörst und freut mich noch mehr, wenn ihr das auch immer tut. Klickt auf Abonnieren, Folgen etc. pp. Ich will Stadionerlebnisse haben, aber ich will mal wieder aktuelle Stadionerlebnisse haben tatsächlich. Tja. Ich komme auf jeden Fall nach Rom, Jörg, wenn das alles wieder geht. Ich habe auch hier einen Freund von mir, ist großer AS-Fan, der ist nach Deutschland gezogen. Der kommt eigentlich aus Rom. Mit dem komme ich bestimmt einmal hin, wenn das wieder geht.
Serie Amore Treffen in Rom.
Oh ja, großes Hörertreffen.
Bin ich dabei. Guck mich hier nach einer schönen Terrasse und dann machen wir das hier irgendwie Open Air bei einem schönen Aperol Spritz oder was immer ihr gerne macht.
Sehr gut, sehr gut.
Das wäre auch noch in Roma-Farben, also von daher
perfekt,
wird das genau sozusagen zum Thema passen.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr alle schön gesund bleibt, eine schöne Woche habt und ich kann schon mal ankündigen, dass, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Folgen mal auch wieder ein Spielerinterview erscheinen wird, wenn dann alles klappen sollte. Oder darf ich das noch nicht sagen, Marius?
Ja, wenn es klappt, das sehen wir dann.
Ja, wenn es klappt, das sehen wir dann. Alles klar. Dann, Marius, letzte Worte gebühren dir.
Ja, du hast mir mein Community-Management ja quasi schon vorweggenommen, deswegen sage ich einfach nur vielen Dank dafür. Es könnte die Rekordausgabe werden, was die Zeit anbelangt, wenn ich da mal so aufgucke. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Sagt uns das. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bis dann.
Fums.